Vielen Dank. Im Ablauf des Kirchenjahres stehen wir mitten in der Passionszeit, Zeit der Erinnerung an das Leiden und Sterben Jesu. Wir beschäftigen uns heute Morgen mit diesem nicht gerade einfachen Text, der uns gerade vorgelesen wurde. Dieser Abschnitt im Markus-Evangelium steht genau in der Mitte, markiert den Beginn des Passionsweges Jesu. Wir ahnen wohl schon beim ersten Hören, wie weit das von uns weg ist, was Jesus hier sagt. Geradezu auffällig, wie seine Leidensankündigung eingeleitet wird. Dann begann er, die Jünger darüber zu belehren, dass er verworfen, verachtet, abgelehnt, getötet wird und nach 3 Tagen auferstehen werde. Jesus belehrt seine Jünger. Das heißt, andersherum gesagt, er gibt ihnen nicht hier eine bloße Information weiter, wie man eine belanglose oder beliebige Zeitungsnotiz weitergibt, die jemand zur Kenntnis nehmen kann oder nicht. Hast du das ja gelesen? Klang ganz interessant. Sondern Jesus muss seinen Jüngern etwas beibringen. Etwas, was von grundlegender Bedeutung für sie ist und wo sie doch die größte Mühe haben, es zu begreifen. Besonders an Petrus wird das in diesem Abschnitt ja deutlich. Jesu Worte sind für sie eine Zumutung. So etwas wollen sie nicht hören. Und die Reaktion von Petrus macht das eigentlich stellvertretend für alle deutlich. Aber bloß nicht, Herr. Das geschehe dir nur nicht. Wie kannst du so etwas überhaupt nur sagen? So etwas denkt man nicht mal. Als Petrus seinen Schwall von Worten, menschlich nachvollziehbare Worte, nicht stoppt, weist Jesus ihn mit massivem Nachdruck in die Schranken. Vermutlich ist Petrus das ganz schön in die Knochen gefahren. Er hat es doch eigentlich nur gut gemeint. Wenn bei uns heute etwas unter der Überschrift Belehrung daherkommt, dann tun wir uns meistens relativ schwer damit. In unseren Ohren klingt es negativ, so von oben herab. Da gibt uns jemand mal so richtig Bescheid. Da wird man belehrt. Steuerbescheide enthalten am Schluss immer eine Rechtsbehelfsbelehrung. Das klingt auch so von oben herab, so Behördenamtsdeutsch, ist aber tatsächlich eine Hilfe, wie ich gegen ungerechtfertigte Bescheide vorgehen kann. Also letztlich soll mir diese Belehrung helfen. Was Jesus den Jüngern beibringen muss, ist ganz am Ende unter dem Strich auch zu ihrer Hilfe. Und nicht nur zu ihrer, sondern für alle Menschen. Aber das ist eben mit menschlichen Denkweisen nicht zu verstehen. Es wirft ihre Vorstellung total über den Haufen. Gottes Plan zur Rettung, zur Heilung der Welt unterscheidet sich so gründlich von unseren menschlichen Denkkategorien, dass keiner etwas begreifen würde, wenn wir es nicht erklärt bekämen. Und genau das versucht Jesus bei seinen Jüngern. Und es ist nur die erste von weiteren Belehrungen, die er ihnen an anderen Stellen noch gibt. Sein Weg geht nach Gottes Plan ans Kreuz. Die Menschen in Israel hatten damals ihre festen Vorstellungen davon, wie der Retter, der Erlöser Gottes aussehen sollte, wie er auftreten sollte. Und in dieses Schema, die Vorstellung, die sie hatten, passte Jesus einfach nicht hinein. Die Leute erwarteten einen siegreichen, einen heldenhaften Messias, einen Retter, der mit der römischen Besatzungsmacht aufräumen würde, der die Feinde vernichten und Israel endlich wieder seine religiöse und staatliche Unabhängigkeit geben würde. Das war das, was die Leute dachten und erwarteten. Das war das, was so kursierte in den Gesprächen. Und dann kommt jemand und sagt, das größte, das gravierendste Problem in dieser Welt sind nicht die Römer, sondern das größte Problem in dieser Welt ist die Sünde, das Getrenntsein von Gott. Die Tatsache, dass Menschen sich an die Stelle Gottes gesetzt haben. Die Not dieser Welt resultiert daraus, dass Gott nicht mehr als Gott ernst genommen wird. Wenn die Trennung der Menschen von ihm überwunden ist, dann wird das auch zur Lösung vieler anderer Probleme in dieser Welt beitragen. Automatisch. Diese Aussage, dass sie Sünder seien, von Gott getrennt, das traf damals besonders die religiösen Leute ganz tief ins Mark. Das war in ihren Augen eine solche Zumutung, dass sich Jesus damit restlos disqualifiziert hatte. Der war in ihrer Sicht nicht der Gottessohn, sondern ein ganz übler Gotteslästerer. Und so einer musste aus dem Weg geräumt werden. Da gab es nur eine Antwort, völlig klar. Der war ein unbequemer Störenfried für ihre schönen religiösen Zeremonien und Traditionen, die sie so im Laufe der Jahre und Jahrhunderte entwickelt hatten. Und störe unsere Kreise nicht. All das, was sie entwickelt hatten, um Gott gnädig zu stimmen, das zählte in seinen Augen gar nicht. Er wagte es, sie als religiöse Menschen in Frage zu stellen. Weg mit so einem ans Kreuz. Gerade die Frommen, die sich so viel auf ihre Religiosität einbildeten, verkannten Jesus völlig. Und die Jünger, denn zu denen redet er ja hier zunächst einmal, für die Jünger war er ein bemerkenswerter Wundertäter. Wie der sich um Menschen und Not kümmerte, wie er Kranke heilte, Hungernde satt machte, Verachtete aus dem Staub aufhob, wie er ihnen ihre Würde wiedergab, das war einzigartig. Wenn Menschen mit Jesus in Berührung kamen, dann lebten sie auf. Wenn es damals einen Orden für humanitären Einsatz gegeben hätte, die Jünger hätten ihn Jesus sofort an die Brust geheftet. Seht doch, wie er sich einsetzt. So einen braucht das Volk. Er bewältigt Probleme. Er redet nicht nur schöne Worte über Bewältigung von Problemen. Er stellt keine politischen Forderungen auf, er handelt. Und da passiert tatsächlich etwas. Aber auch die Jünger verkannten Jesus damit. Das hatten sie übrigens schon einmal an einer anderen Stelle gezeigt. Da war eine Situation gewesen, wo sie Jesus Publicity, Öffentlichkeitswirksamkeit, verschaffen wollten. Ein durchschlagendes Auftreten. Jesus hatte einige Wunder getan und alle in der Gegend, die das mitbekommen hatten, die waren hin und weg. Begeisterungsstürme. So wie sie vor über 10 Jahren nach der Präsidentenwahl in Amerika 2008 enthusiastisch Obama skandierten, so riefen sie damals in Kapernaum vielleicht Jesus, Jesus. Und die Jünger dachten, super, das ist die Gunst der Stunde. Jetzt haben wir es geschafft. Und sie drängten Jesus, los, jeder fragt nach dir. Zeig dich, geh in die Öffentlichkeit. Du darfst die Leute jetzt nicht enttäuschen, die da motiviert sind. Gib ihnen, was sie von dir erwarten. Heilungen, Wundertaten. Und dann hast du ihre uneingeschränkte Loyalität. Die folgen dir blind hinterher. Und Jesus, was sagt er seinen Jüngern in dieser Situation? Kommt mit, wir gehen anderswohin. Das ist nicht meine Stunde. Ja, war der denn von allen guten Geistern verlassen? So eine Chance auszuschlagen? Da bauen sie ihm eine Brücke, das ist ein Silbertablett. Und seine einzige Reaktion ist, kommt, wir gehen anderswohin. Der hat doch gar nichts verstanden. Bei den Jüngern herrscht blanke Verständnislosigkeit. Und mehr als einmal lesen wir das in den Evangelien, zum Beispiel gleich im nächsten Kapitel Markus 9. Sie begriffen nicht, was Jesus sagen wollte. Und genau das wird auch hier in dieser Situation sichtbar. Petrus steht nur für die anderen. Er spricht das aus, was sie alle im Stillen dachten. Dass Jesus ans Kreuz gehen musste, das war nicht zu begreifen. Und darum heißt es hier, Jesus begann, sie zu belehren, weil sie etwas kapieren mussten, was in ihr Denkschema überhaupt nicht hineinpasste. Jesus äußert mit dieser Leidensankündigung nicht eine persönliche Meinung. Also, wisst ihr, muss ich euch sagen, so wie ich die Entwicklung einschätze, muss ich wahrscheinlich damit rechnen, unter Umständen als Gotteslästerer, als politischer Störenfried hingerichtet zu werden. Ich sag's euch nur schon mal, könnte so kommen. Nein, Jesus sagt hier ganz klar und unmissverständlich, der Menschensohn muss vieles erleiden, getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und wenn Jesus dieses Wort muss in den Evangelien verwendet, dann steht dahinter immer unausgesprochen der Gedanke, das ist Gottes Weg und Plan. Es ist keine Panne, die da passiert. Es ist Gottes Wille, um die Welt zu retten, zu erlösen. Jesus beginnt seinen Jüngern hier zu erklären, was passieren muss, damit die Menschen erlöst und geheilt werden, in eine versöhnte Beziehung mit ihrem Schöpfer kommen können. Und wir heute, haben wir begriffen, 2000 Jahre später, viele Kriege und immer noch himmelschreiende Not in dieser Welt später, haben wir mehr begriffen als die Jünger damals, warum Jesus ans Kreuz gehen musste? Ich weiß nicht, wie euch das geht in Gesprächen, aber manchmal ist mir in einem Gespräch schon die entrüstet, verwunderte Frage begegnet, das soll ein Gott der Liebe sein, der seinen Sohn so leiden lässt? Der ihn sterben lässt? Ich brauche keinen Gott, der für mich stirbt. An so einen Gott kann ich nicht glauben, der so grausam ist. Ich suche einen barmherzigen Gott. Vielleicht ist dem einen oder anderen noch der umstrittene Film von Mel Gibson ganz dunkel in Erinnerung, Die Passion Christi. Er erschien vor 15 Jahren, genau in der Passionszeit, 2004 in den Kinos. Wegen seiner sehr realistisch dargestellten Folterungs- und Kreuzigungsszene löste er damals quer durch die ganze Medienlandschaft heftigste Diskussionen aus. Völlig gleichgültig, wie man zu dem Film und seiner Ausgestaltung steht. Der erstaunliche Wirbel, den er damals in deutschen Zeitungen auslöste, macht eines deutlich. Für dieses Geschehen, das der Film nachzuzeichnen versuchte, das Sterben Jesu für uns, dafür haben wir keine brauchbare Schublade. Die Kreuzigung Jesu verstört, irritiert, entrüstet Menschen bis heute. So einen Gott will ich nicht. Und wie ist das mit uns Christen heute? Haben wir im Herzen verstanden, was die Jünger damals nicht verstanden? Oder lehnen wir uns auch manchmal zurück, innerlich mit dem Gedanken, na, ist das nötig gewesen? So ein Verbrecher bin ich ja nun schließlich auch nicht. Ich versuche anständig, mehr oder weniger zivilisiert, bürgerlich hier meine Existenz zu bestreiten. Also so ein Großkrimineller, der hat doch was ganz anderes auf dem Buckel als ich. Was haben die Menschen, was haben die Jünger damals nicht begriffen? Die meisten von ihnen dachten, was heute Politiker im Blick auf die globale Krise glauben machen wollen. Wir müssten nur die Macht- und Kontrollverhältnisse ändern. Wir müssten nur die äußeren Rahmenbedingungen anpassen. Wir müssten nur die Weltwirtschaft etwas umorganisieren. Dann läuft der Laden schon wieder. Wenn wir noch dafür sorgen, zusätzlich, dass die Menschen ein bisschen humanitärer werden, etwas rücksichtsvoller, die richtigen energiesparenden Glühlampen einschrauben, Elektroautos fahren und weniger Plastik verwenden, dann sind die allergrößten Probleme in dieser Welt gelöst. Das glauben viele wirklich heute. Und genauso ähnlich dachten die Leute zur Zeit Jesu auch. Wir müssen uns nur richtig anstrengen. Wir müssen mal ein bisschen religiöser werden. Wir müssen am Sabbat mal ein bisschen öfter in die Synagoge gehen, nicht ausschlafen. Und dann müssen wir noch die Unterdrücker aus dem Land jagen, die Römer. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Jesus macht seinen Jüngern klar, Heilung und Rettung der Welt wird nicht erreicht durch Änderung der Machtverhältnisse, durch eine Umorganisation von Handel und Wandel. Heilung der Welt wird nur möglich durch ein Neuwerden des menschlichen Herzens von Grund auf. Wir sind alle infiziert mit dem Virus, ich bin nicht schuld, ich war's nicht. Schuld sind immer die anderen. Das fängt bei den Kindern an. Der Fußball hat die Scheibe glatt durchschlagen und im Wohnzimmer dahinter ein Trümmerfeld hinterlassen. Ich war's nicht. Ich bin nicht schuld. Der da war zuletzt am Ball. Ich habe es genau gesehen. Und der war natürlich auch nicht im Ball. Das hat der eine nur nicht genau gesehen, sondern der hat noch gesehen, dass jemand anders zuletzt am Ball war. Ich jedenfalls war's nicht. Und das reicht auf die Ebene bis zwischen Völkern. Wir haben die Probleme doch nicht ausgelöst. Das waren die anderen, die Terroristen, die Islamisten, der Westen, die Juden, die Banker, die Amerikaner, die Russen, die Europäer, die Briten. Und es reicht bis in die Gemeinde. An mir liegt es nicht, wenn wir Streit haben, wenn wir uns nicht verstehen. Ich bin doch friedfertig, der andere braucht nur zu kommen und sich zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten und schon ist das Problem gelöst. Wir können reformieren und restrukturieren so viel, wie wir wollen. Diesen Virus bekommen wir damit nicht aus der Welt. Wir besiegen ihn nicht, er ist in uns drin. Warum denn zum Beispiel spalten sich christliche Kirchen bis heute? Warum trennen sich denn Leute im Streit, wo doch nach eigener Aussage überhaupt keiner schuld ist? Dann muss man sich doch nicht trennen, wenn keiner schuld ist. Was Jesus macht, indem er für uns ans Kreuz geht, ist das. Er nimmt die Verantwortung für unsere Sünde auf sich. Der Einzige, der mit Fug und Recht sagen könnte, ich war es nicht. Ich bin nicht schuld an dieser unsäglichen Misere in dieser Welt. Der stellt sich, bildlich gesprochen, an unserer Stelle in die Mitte. Und er sagt, ich war's. Ich verdiene es, bestraft zu werden. Bestraft zu werden für all die Sünden, die auf mir liegen. Und indem Jesus das tut, indem er sich für uns in die Mitte stellt und sagt, ich war's. Die ganze Sünde, die ganze Misere liegt auf mir. Indem er das tut, eröffnet er die Chance. Wenn mir das aufgeht, was da passiert, mich zu meiner Schuld zu stellen, indem ich an seine Seite trete und bekenne, ich war es auch. Mit meiner Lieblosigkeit, mit meiner Sturheit, mit meinem Stolz, mit meiner Hartherzigkeit habe ich mit dazu beigetragen, dass die Welt an so vielen Stellen aus so vielen Wunden blutet. Ich bitte um Vergebung. Ich möchte anders leben lernen. Und dann, wenn ich da stehe in der Mitte, dann steht Jesus an meiner Seite. Und er sagt, ich bin froh, dass du zu mir gekommen bist. Deine Schuld ist vergeben. Dafür bin ich gestorben. Ich habe die Strafe auf mich genommen und ich will dich verändern. Ich will dir helfen, dass du ein anderes Leben lernen kannst. Als ein Segensträger zum Heil für die Welt, in der du lebst, für die Menschen in deiner Umgebung. Bei der Vorbereitung fiel mir eine Zeitungsnotiz ein, die ich vor einigen Jahren mit sehr großer Aufmerksamkeit und großem Interesse gelesen habe. Von 2004 bis 2008 hatten amerikanische Anthropologen, Menschenkundler, einen Test gemacht mit 4000 Leuten, die alle unmittelbar vom Nahostkonflikt betroffen sind. Diese Leute sollten in dem Test erklären, welchen Schritt der Gegenseite, also der Palästinenser bzw. der Israelis, sie als einen ganz wichtigen Fortschritt zu besseren Beziehungen anerkennen würden. Die Anthropologen gaben 3 Möglichkeiten zur Auswahl, man konnte ankreuzen. Erstens, die Gegenseite bietet mehr Land. Zweitens, sie erhalten gegen eigene Zugeständnisse bedeutende Finanzhilfe. Oder drittens, die Gegenseite bittet um Vergebung. Die Palästinenser für die Terrorakte und die Israelis für Akte der Unterdrückung. Allein die Erwähnung dieser dritten Möglichkeit, jede Seite stellt sich zu ihrer Schuld und bittet um Vergebung, soll sogar bei den grimmigsten Vertretern auf beiden Seiten mit Erleichterung aufgenommen worden sein. Eine riesige Mehrheit der 4000 Testpersonen gab dieser Option bei der Abstimmung eindeutig den Vorzug. vor Land, vor Geld, vor allem anderen. Und sie sagten, das wäre für uns der entscheidende Schritt auf dem Weg zu einer Heilung der Beziehungen. Interessanterweise hatte dieser Test von Wissenschaftlern überhaupt nichts mit Glauben oder Christsein zu tun. Es war einfach ein wissenschaftlicher Test. Aber es zeigt interessanterweise, das Eingeständnis der eigenen Schuld und die Bitte um Vergebung sind offenbar Schritte zu einer Veränderung, die weder mit Geld noch mit strukturellen Reformen zu erreichen ist. Jesus geht für uns ans Kreuz, um genau diesen Weg für uns zu eröffnen. Beim Christsein geht es um mehr als um kosmetische Veränderungen in unserem Leben. Es geht um die Erneuerung unseres Herzens von Grund auf. Da wurzelt die tiefste Not. Jesus begann, die Jünger darüber zu belehren, dass er vieles erleiden, verworfen, getötet und nach 3 Tagen auferstehen werde. Keine Panne, sondern Gottes Wille, um uns zu retten, zu heilen, in eine versöhnte Beziehung mit unserem Schöpfer zu bringen. Wollen wir verstehen lernen? Amen.